Dieses Beispiel Deutsch-Arabisch, die leben zusammen in mir und die leben nicht mehr beieinander, eben sie vermischen sich und dadurch wird was Neues geschaffen. Und das ist für mich eine, sozusagen die Frage auf Integration. Integration nicht bedeutet, dass ich herkomme, mich hat zu 100% ändere, dass ich dann eine Kultur annähre oder anpasse. Das kann nicht, weil ich kann nie das schaffen.
Omar Kir Al-Anam ist in einem Vorort von Damaskus geboren. Er hat dort, so wie in Latakia, Betriebswirtschaftslehre studiert, bevor ihn der Krieg zur Flucht über den Libanon in die Türkei zwang. Denn er hatte, so schildert er es eindrücklich in seinem Buch »Danke, wie Österreich meine Heimat wurde«, nur drei Möglichkeiten. In Al-Assads Armee zu töten, als Wehrdienstverweigerer getötet zu werden oder aus Syrien zu flüchten. Seit November 2014 lebt er in Österreich, genauer gesagt in Graz. Nur drei Jahre später gewann er den dritten Platz bei den österreichischen Poetry Slam Meisterschaften. Er publizierte zahlreiche Texte in Literaturzeitschriften und gibt Workshops zu Flucht und Migration, aber auch zu Poetry Slam und literarischem Schreiben. 2020 erschien nach Danke und dem Lyrikband Auf der Reise im Dazwischen bereits sein drittes Buch. Sisi Sex und Semmelknödel ist in der Edition A erschienen und ist nichts weniger als eine Erkundung der österreichischen Seele aus arabischer Sicht.
Schon in Danke schildert Omar seinen Weg nach Österreich und sein neues Leben in Österreich. Berichtet unter anderem auch vom Spracherwerb und vom Schreiben, das ihn in Syrien schon begleitet hat und das er jetzt zum Beruf gemacht hat. Wir haben uns Ende März auf den Weg nach Graz gemacht, um unter Berücksichtigung der Vorsichtsmaßnahmen persönlich mit Omar zu sprechen. Omar, herzlich willkommen bei Auf Buchfüllung.
Hallo, danke für die Einladung. Danke, dass ihr da seid.
Du lebst direkt im Zentrum von Graz. Wir sitzen quasi gerade direkt unterm Schlossberg, dem Wahrzeichen der Stadt ja eigentlich. Wie nah fühlst du dich eigentlich der österreichischen Kultur und hat das überhaupt irgendetwas damit zu tun, wo man lebt?
Wenn ich die österreichische Kultur nah bin, das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ich beschreibe das in meinem Buch Sissi Sex und Semmelknödel, dass ich immer wieder zwischen den Sesseln der Kulturen hin und her rutsche. Manchmal bin ich mehr der Österreicher oder der österreichische Kultur näher, manchmal bin die arabische Kultur näher. Und die beiden Kulturen, wo ich sage, die österreichische näher oder die arabische näher, das heißt nicht eine Kultur, die jetzt man beschreiben kann, sondern das ist genau meine und wie ich diese Kultur betrachte. Mhm. Und das ist im Prinzip meine Betrachtung praktisch. Also ja, ich bin schon dieser Gesellschaft nah. Mhm.
Kann man sich einer Kultur näher fühlen obwohl, oder nahe fühlen, obwohl man nicht in ihr lebt, wie es vielleicht in deinem Fall ist mit Syrien?
Ja, auch. Also trotz der Ferne sozusagen. Mhm. Weil die lebt in mir mehr oder weniger. Aber jetzt umgekehrt zum Beispiel, was für mich interessant ist zu begreifen und immer zu sehen sozusagen, dass dieser Fremdsein ist nicht was Neues für mich. Mhm. Also jetzt, als ich in Syrien war, war ich auch nicht ganz der Kultur nah. Mhm. Weil ich war doch auch fremd. Mhm. Weil ich auch nicht alles so annehmen konnte, wie es beschrieben wurde. Also das heißt, diese Nähe und Distanz, ich habe andere Erfahrungen damit gemacht. Mhm. Eben auch in Syrien, aber auch in Österreich. Also ich bin nah von der österreichischen Kultur, aber doch wieder weit von der arabischen, wenn man so was überhaupt sagen kann, ist auch das Gleiche. Manchmal bin ich sehr nah und manchmal sehr, sehr distanziert. Mhm. Also,
voll. Omar, deine Muttersprache ist Arabisch, also du bist mit Arabisch aufgewachsen, eine Sprache, die sehr facettenreich ist. Wie sieht dein Schaffensprozess eigentlich auf? Schreibst du aktuell eigentlich nur auf Deutsch oder auch auf Arabisch?
Ich schreibe eher mehr nur auf Deutsch, auch wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an einem Text arbeite, passiert so, dass ich total mische. Mhm. Also zum Beispiel, ich kann das nicht so genau beschreiben, aber manchmal habe ich irgendwas im Kopf und das kann nur jetzt auf Arabisch aufs Papier gebracht werden und umgekehrt auch. Manchmal habe ich was und das kann nur auf Deutsch. Ja. Ich kann das nur so auf Deutsch ausdrucken. Und natürlich in dieser Phase, wo ich an was Neues schreibe, dann lasse ich alles aufs Papier. Mhm. Und das passiert manchmal, das ist total die Mischung. Da ist Arabisch, Deutsch oder die ganze Seite Deutsch und doch ein paar Zeilen Arabisch oder ein paar Wörter. Weil manchmal auch will auf Deutsch schreiben, aber fehlen mir Wörter. Und ich denke, wie heißt das? Mhm. Dann ersetze ich das mit Arabisch und später dann bringe ich das Ganze ins Deutsch. Aber die deutsche Sprache ist die Sprache, mit der ich wirklich eben mich nach außen präsentiere. Mhm. Also, was, also beim Schreiben sozusagen. Die Sprache, mit der ich auf der Bühne bin. Und witzigerweise oder interessanterweise Texte, die ich auf Deutsch geschrieben habe und auf Bühnen gelesen habe und die super gut und ja, wahnsinnig gut bei den Leuten, bei dem Publikum angekommen sind, kann ich mir null vorstellen, die gleichen Texte auf Arabisch zu performen, zu lesen. Mhm. Weil ich kann sie nur auf Deutsch spüren. Mhm. Und ich glaube, warum ich eher nur jetzt mehr auf Deutsch, also warum ich es schaffe, eher nur mehr auf Deutsch zu schreiben, weil hat schon mit meiner eigenen Geschichte zu tun, wie ich zum Schreiben angefangen habe und wo ich erst die Möglichkeit bekommen habe. Also ich sage, ich habe eher immer geschrieben auf Arabisch, aber ich habe erst die Stimme hier in Österreich bekommen. Mhm. Und diese deutsche Sprache bedeutet für mich auch die Stimme, die ich auch bekommen habe und gewinnen konnte. Mhm. Also ja, interessant. Interessant, ja. Dass ich mich manchmal eben besser, viel besser auf Deutsch ausdrücken kann als auf Arabisch. Ja. Ich erinnere mich, vor kurzem war ich eher in Wien, weil haben wir für einen arabischen Center einen Beitrag gedreht und ich saß da die ganze Zeit und meine, das war die ganze Zeit, dass ich so gemacht habe, weil ich habe nicht gewusst, wie ich die Texte, die Sätze formuliere irgendwie.
Auf Arabisch dann.
Auf Arabisch. Ja. Und auf Deutsch fällt mir viel leichter.
Es ist ganz lustig und spannend, dass du quasi in deinem Schaffensprozess aber dann doch auch diese Mischung drinnen hast zwischen Arabisch und Deutsch, oder? Überträgst du das dann alles oder wie machst du dann diese Übertragung, wenn du teilweise Facetten oder Bruchstücke auf Arabisch drinnen hast? Schlägst du dann nach oder suchst du nach einer Entsprechung in dir selbst?
Genau, wie kann ich das ins Deutsch denn so bringen? Mhm. Weil ich kann nicht dann wörtwörtlich übersetzen, da. Und das macht mein Stil, weil es ist für mich auch wahnsinnig, das ganze Prozess wahnsinnig interessant, weil wie ich mit der deutschen Sprache umgehe, ist ganz anders, wie jemand anderer, der mit dieser Sprache aufgewachsen ist und wie diese Person mit der Sprache umgehen wird. Mhm. Ich gehe damit ganz anders um, weil ich die deutsche Sprache anders betrachte und nämlich durch die arabische. Mhm. Also die arabische ist schon der... Wie sagt man, wenn man, also die Basis. Mhm. Und durch die Arabische betrachte ich die Deutsche und dann schaffe ich dadurch was Neues. Mhm. Weil die deutsche Sprache, die ich verwende, ist nicht diese typische deutsche Sprache. Mhm. Zum Beispiel, was zu mir immer gesagt wurde, dass meine Sprache blumig sei. Und das, glaube ich, kommt schon auch von Arabisch, da macht diese Mischung. Mhm. Ich schreibe auf Deutsch, aber betrachtet es auf Arabisch und dann kommt eine interessante neue Mischung. Und das macht meinen Stil, wie ich schreibe.
Du schreibst in deinem Buch, das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen. Du hast es trotzdem in absoluter Kürze geschafft. Wie hast du das gemacht? Wie war denn das für dich?
Ich weiß nicht, ob ich behaupten könnte, dass ich die deutsche Sprache beherrsche. Ich kann Deutsch sprechen, ich kann mich gut ausdrücken, kann ich das behaupten. Ich mache aber immer wieder Fehler. Und dadurch lerne ich und dadurch endet nicht eben. Das Leben ist kurz, weil ich glaube, bis Ende meines Lebens werde ich immer was Neues lernen, weil ich auch immer was Neues lernen will. Mhm. Weil neue Wörter, neue Sprache zu lernen, bedeutet nicht nur die Sprache, sondern die Welt mehr zu verstehen. Diese Welt, die Welt der Leute, die diese Sprache sprechen. Und natürlich will ich mehr verstehen, mehr entdecken. Aber wie ich zu diesem Standpunkt gekommen, wo ich heute bin praktisch, und das war wirklich so hart angefangen mit so naive Vorstellungen, ich will die Sprache lernen, saß jeden Tag 7 Stunden durch einen YouTube-Kanal, schrieb jedes Wort 70 Mal, ich habe vor kurzem so ein paar Papiere entdeckt, auf denen ich wirklich jetzt Wort so 50, 60, 70 Mal geschrieben habe, nur einfach um das Wort zu merken, habe wieder vergessen, da habe ich immer wieder so Wörter aufgenommen und die immer wieder gehört, also deutsche Wörter, die Bedeutung auf Arabisch, und das immer wieder gehört, wenn ich in die Stadt gefahren bin oder wenn ich halt ins Bett gegangen bin. Ich habe immer Fehler gemacht, dadurch habe ich gelernt und ich habe keine Angst vor der Sprache gehabt. Und das war das Wichtigste. Mein Großvater hat immer gesagt, oder meine Oma doch, zwei lernen nie, der Schüchterne und der Stolze. Mhm. Und das habe ich, ja, das kann ich nur zustimmen. Und ich war weder der Stolze noch der Schüchterne. Ich wollte nur einfach lernen. Da habe ich mit den Leuten geredet, falsch, einfach mit Händen, mit Füßen, wie ich noch immer mache. Auch wenn mir Wörter fehlen, dann versuche ich, das anders auszudrücken. Ich glaube, so dann kam zu diesem Zeitpunkt, also bewusst eine Entscheidung zu treffen, ich will und warum, weil ich auf Deutsch schreiben will. Das heißt nicht, ich will Deutsch lernen, weil ich einkaufen sollte, hat können das oder mit dem Bus zu fahren. Nein, ich will auf Deutsch schreiben. So bewusste Entscheidung und dann auch keine Angst vor dem Fehler oder hat irgendwas falsch oder zu reden. Und das kam dann bisher doch immer gut an bei den Leuten, weil sie haben gesehen, wie ich halt versuche, Deutsch zu sprechen. Und das war halt oft lustig, manchmal war verwirrend, manchmal war peinlich, weil ich jetzt die falschen Wörter erwischt habe, die ich gar nicht meinte. Also.
Ja. Vicky hat vorhin gesagt, wie war das? Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen. Das ist ja nur eines von ganz vielen Sprichwörtern, das in deinem Buch vorkommt, Sisi, Sex und Semmelknödel. Und das sind ja manche Verwirrungen auch, weil du eben ein Sprichwort nennst, das dann, also das ein arabisches Pendant hat, also wo man dann irgendwie erfährt, ah, das gibt's nicht auf Deutsch, wenn du mit deiner Partnerin darüber sprichst und ihr kommt drauf, ah, denselben Inhalt gibt's auch als arabisches Sprichwort. Zeigt das mit diesen Sprichwörtern, also ich habe das, weil sich so durchs Buch zieht, habe ich mir gedacht, das zeigt ein bisschen, dass sich die Kulturen doch vielleicht näher sind, als man glaubt, oder?
Schon, weil wir machen irgendwie, also wir Menschen machen immer, egal wo man lebt, macht man mehr oder weniger die gleichen Erfahrungen, weil wir Menschen sind, aber wir drücken das immer anders aus, auch wie wir unser Leben leben, weil eigentlich im Prinzip, ja, die Sprichwörter drücken irgendwie unsere Ängste aus und unsere Erwartungen, unsere Vorstellungen und im Prinzip sind sehr ähnlich, weil wir im Prinzip Menschen sind. Und dann kommt was anderes und entscheidet uns. Und das ist total gut und wichtig und richtig, weil dadurch wir uns bereichern können. Genauso wie mit der Sprache. Dieses Beispiel Deutsch, Arabisch, die leben zusammen in mir und die leben nicht nebeneinander, eben sie vermischen sich und dadurch wird was Neues geschaffen. Und das ist für mich eine, sozusagen die Frage auf Integration. Mhm. Integration nicht bedeutet, dass ich herkomme, mich hat zu 100% ändere, dass ich dann eine Kultur annähre oder anpasse. Das kann nicht, weil ich kann nie das schaffen. Weil wenn ich alles Mögliche machen werde, ich bleibe Oma, ich bleibe derjenige, der woanders geboren ist, etc., etc. Also genau wie die Sprache eben symbolisch geworden, die leben nicht nebeneinander, sondern die leben miteinander und dadurch wird was Neues geschaffen. Ja, wir sind sehr nah, die Kulturen, aber doch auch wieder sehr unterschiedlich. Und das ist sehr wichtig für mich zu erkennen. Es hat lange Zeit in meinem Leben gegeben, wo ich immer gedacht habe, man soll immer die Gemeinsamkeiten reden. Und nur das in Betracht nehmen und sich darauf fokussieren. Das ist falsch. Das, was ich in Syrien erlebt habe. Wir haben immer gesagt, wir leben zusammen, die Christen und die Muslime, die alle Leute, alle Gruppen leben miteinander friedlich, etc., etc., etc. Und das stimmt, aber nicht ganz. Weil wir haben immer damals gedacht, wir sind gleich. Und wir haben darüber geredet und uns darauf konzentriert. Aber als dann irgendeine Zeit gekommen ist, wo wir doch dann erkannt haben, wir sind nicht gleich, wir waren dann durchgedreht. Nein, wir sind nicht gleich. Und dann wollten wir gegeneinander kämpfen oder gegeneinander stehen. Und waren wir nicht mehr gleich, sondern waren wir und die anderen. Deshalb für mich ist es super wichtig, auch um über die Unterschiede zu reden und zu erkennen. Und dann zu sagen, trotzdem können wir nebeneinander sitzen und doch und darüber reden oder auch über andere Dinge reden. Ja, das ist so verankert in mir, weil das erinnert mich auch an eine Geschichte, die eigentlich auch mich heute unglaublich motiviert für das alles, was ich mache. Die ist wirklich Kraft für mich sozusagen. Ich habe in Damaskus studiert und auch später in Latakia, aber in Damaskus eben war ich mit vielen befreundet, wie immer irgendwie, aber wir waren so eine Gruppe von 8. Wir waren so die Enge sozusagen, Freunde. Wir haben immer was zusammen gemacht. Wir sind Urlaub gefahren, es war hat Meer geheißen, innerhalb Syrien. Und wir haben immer gesagt, ja, wir sind gleich. Und es war wirklich, wir haben also so das betrachtet auch. Und dann waren wir Urlaub am Meer, dann haben wir ein paar Tage zusammengelebt und man hat bemerkt, der eine hat so gebetet, der andere anders, der eine hat gar nicht gebetet, einer hat getrunken, also Alkohol, der andere hat total abgelenkt. Aber es war noch immer nicht so das Thema. Wir haben nur darüber, also gar nicht geredet eigentlich. Und von diesen Gruppen hat eine Person gegeben, die Ali hieß. Und Ali war Schiit, war aber in eine Sunnitin verliebt. Mhm. Und Schiiten und Sunniten, für die nicht wissen, das sind halt eigentlich also beide Richtungen im Islam. Die haben Streit seit 1400 Jahren, weiß nicht warum. Eher kein religiöser Streit, eher viel mehr politisch. Mhm. Geht darum, wer damals irgendwie, ja, die Macht bekommen sollte, etc. Das ist halt eine lange Geschichte. Aber eben Sunniten und Schiiten sind zwei Richtungen und haben Streit miteinander, aber das bedeutet nie, dass alle Schiiten alle Sunniten hassen und umgekehrt auch nicht. Aber der Vater von Ali war Schiit, aber war halt streng, sehr religiös, also würde nicht religiös betrachten, sondern eher ein bisschen radikal. Und die Freundin von Ali hatte einmal Geburtstag und er hat für sie ein Geschenk gekauft und wollte das zu Hause verstecken, damit er ihr das am nächsten Tag gäbe. Während er das Geschenk versteckt hat, hat sein Vater ihn erwischt und hat zu ihm gesagt, was machst du? Und er hat gesagt, ja, das ist ein Geschenk für einen Freund von mir, weil für den Vater wäre allein ein Problem, wenn er weiß, dass der Sohn eine Freundin hat. Und der Vater fragte ihn, wie heißt dein Freund? Und der Ali sagte, Sufyan. Sufyan war ein Freund von uns und er war Sunnit. Und wenn eine Person Sufyan heißt, dann weiß man gleich, diese Person kann nicht Schiit sein, weil die Schiiten nennen ihre Kinder nicht Sufyan. Der Vater sagte zu ihm, hey Sohn, hast du keinen anderen Freund gefunden? Und das war. Am nächsten Tag hat Ali uns die Geschichte erzählt, wir haben über den Vater gelacht und haben wir darüber gelacht nur. Und haben wir darüber nicht geredet. Ein paar Jahre später war ich in Österreich und dann erfahre ich, dass Ali mit einer touristischen Gruppe in Syrien kämpft, namens Hezbollah. Und das war so der Moment, wo das war in mir so, das erste, wo ich war wahnsinnig traurig, wütend und das erste, woran ich gedacht habe, wir hätten darüber mehr reden sollen. Wir hätten darüber mehr reden sollen. Das ist eine Geschichte, die mir unglaublich Kraft gibt, eben zu reden und diese Unterschiede zu erkennen und sagen, na, wir sind nicht gleich und trotzdem können wir miteinander leben. Trotzdem können wir einander bereichern, zueinander stehen. Also, ja, die Kulturen sind sehr nah, aber doch wahnsinnig unterschiedlich.
Ja, und so hat die Sprache, ist enorm wichtig, oder? Und kann sehr viel dazu beitragen. Aber du schreibst in deinem Buch auch irgendwo über das Korsett. Da kommst du kurz drauf zu sprechen und darauf, dass es eben einerseits einen Gegenstand bezeichnet, das Mieder, und dass das Wort aber andererseits auch für etwas Geistiges steht. Und so oder so ist ein Korsett etwas, das einen irgendwie einengt, wenn man es trägt, und es einem auch am freien Denken hindert quasi. Ist Sprache auch ein Korsett für dich? Oder wie siehst du das?
Auch. Die Sprache ist für mich, es ist wahnsinnig was Wichtiges, weil durch die Sprache erkennen wir das alles und durch die Sprache können wir erst die Unterschiede erkennen und dann uns durch die Sprache näher kommen. Und das kann nur die Sprache schaffen. Nur das, die Methode der Sprache für mich. Und wir übersehen oft, wie unglaublich die Sprache wichtig ist. Das habe ich immer wieder so, dass man, also man wir haben mal vergessen, wie die Sprache und die Wörter wahnsinnig mächtig sind.
Sprache als Korsett, mir kommt vor, ganz besonders dann in diesen Verlagsprozess, wenn es dann wirklich zum Machen des Buches geht, sind da ja ganz einfach ganz viele Restriktionen auf einmal. Da muss dann das Deutsch korrekt sein, da kommen Fahnen daher, da wird korrigiert, da wird noch einmal drüber gegangen. Also in deinem Buch sind auch immer wieder so Einsprengsel drinnen, in denen deine Partnerin Alena dich quasi auf sehr humorvolle Art und Weise verbessert und sagt, Omar, das heißt hier aber so, das gehört so. Wie wichtig war denn Alena bei der Entstehung deines Buches und wie sehr wichtig sind andere Menschen und Leute, die mit dir quasi über dein Buch sprechen, mit dir drüber nachdenken in deinem Schaffensprozess?
Das ist total wichtig. Mhm. Also Alena war ein Teil aller meiner Prozesse, wenn wir das so nennen können. Sie war immer dabei, sie hat immer mitgedacht, sie denkt noch immer mit. Das hat mir wahnsinnig viel gegeben, weil sie einfach den anderen Blick hatte. Mhm. Und oft zum Beispiel habe ich auch irgendwas gedacht und habe ihr erzählt und dann ist was ganz anderes angekommen. Und dann haben wir darüber geredet und dann habe ich erkannt, wenn ich das so meine, dann muss ich das so und so ausdrücken eigentlich. Alena spielte und spielt noch immer eine große Rolle, auch wenn wir nicht zusammen sind. Die bereichert das ganze Prozess, auch wenn wir manchmal streiten über sowas, weil ich halt total komme und das ist für mich ganz klar und das ist so und dann erzähle ich ihr und hat sie was anderes und dann, wie ist so und dann, das alles, was ich jetzt gedacht habe, ist Bullshit und das ist nichts und dann redest du mit ihr und dann entwickelt sich, also... Das macht was für das ganze Prozess irgendwie. Mhm. Und ohne die Rolle von Alena hätte das alles anders ausgeschaut. Mhm. Ja, irgendwie. Mhm. Auch beim Prozess, also beim Schreiben, die ist eine wichtige Figur, durch ich auch viel reflektieren kann, sozusagen. Aber auch andere Personen, die auch im Buch vorkommen, im ersten oder im zweiten, da zum Beispiel im Sissi-Buch der Journalist, Ruth, die Mutter von Alena, weil das sind auch Personen, die auch das alles lesen, was ich schreibe und gleich und geben Rückmeldungen. Es gibt aber auch andere Personen, die auch nicht erwähnt wurden, wie zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist wahnsinnig schätze, Karin, ist eine Direktorin einer Schule hier und mit zusammen haben wir auch ein paar Projekte, die liest auch, die gibt mir dann eine Meinung. Und diese Personen sind unterschiedlich. Mhm. Und meine Beziehungen zu denen ist auch unterschiedlich sozusagen. Mhm. Und war mir sehr, sehr wichtig, eben das zu lernen, weil früher habe ich das nicht geschafft. Mhm. Früher war möglichst zu verstecken, das zu machen und dann mit dem rauszukommen. Mhm. Und dann ist für alle Überraschung. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, doch, es ist wahnsinnig wichtig, in meinem Leben ein paar Personen zu haben, mit denen ich halt immer wieder schicke und die mir halt Rückmeldungen geben.
Voll super. Wir haben vor in einer Folge im März jetzt mit Kaschka Brüller gesprochen, die ganz einfach auch dieses Schreiben im Kollektiv, also dass das nicht eine Person ist, die da allein an einem Text schreibt und dafür verantwortlich ist, sondern dass es da immer so ein großer
Prozess.
Genau, ein Prozess und so viele Menschen braucht, die dabei dazu beitragen, dass dieser Text entsteht. Finde ich voll schön, dass das in deinem Buch auch so wiedergespiegelt wird. Ja.
Schon, weil es ist auch für mich, das sind nie nur meine Texte. Mhm. Das sind nie meine Texte. Die gehören alle Leute, die beim Entstehen des Textes auch dabei waren. Ja? Mhm. Also deshalb, es ist nie nur mein Text. Und es ist eben, wie du sagst, ein Buch oder ein Text ist mehr als jetzt einer, das sich hinsetzt und schreibt und das dann veröffentlicht. Das sind viele mehr Leute dabei, sozusagen. Mhm. Und die hat in den zwei Büchern Sissi und Danke, ein paar von denen sind sehr sichtbar, sozusagen. Die nehme ich mit.
Ja.
So. In einer Stelle in deinem Buch beschreibst du die Szene, wo du den Test für das C1-Zertifikat gemacht hast. zu dem Zeitpunkt war nämlich dein Buch schon erschienen, also dein erstes Buch. Und du hast dir im Poetry Slam einen Namen gemacht in dieser Szene, hast also die Sprache auf jeden Fall schon unglaublich gut beherrscht. Aber du hast trotzdem gedacht, nichts geht mehr. Wie siehst du diese normierten Tests eigentlich und wie siehst du die Leistungsabfrage im Deutscherwerb?
Typisch österreichisch.
Typisch österreichisch.
Es ist, denn wo hat gar nicht mehr um die Sache geht, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist schon gar nicht behauptet, das ist typisch österreichisch. Wie wir halt irgendwie was machen und das geht gar nicht mehr um die Sache irgendwie. Witzig, weil Damals ist nicht nur das erste Buch erschienen, Danke, wie Österreich meine Heimat wurde, sondern ich habe auch dazwischen einen Gedichtband rausgebracht mit dem Titel Auf der Reise in dazwischen. Und ich war auch, also abgesehen von diesem eben diese Test, ich war beim Amt, weil ich wollte die Staatsbürgerschaft beantragen, die österreichische, und dann war auch die Dame meinte, ich brauche das und das und ich muss einen Test machen, um zu beweisen, dass ich gut oder genug gut Deutsch spreche. Und das war so meine Reaktion. Verstehen Sie mich gerade? Ja, aber das hat mit ihr nichts zu tun, sondern es ist halt bürokratisch. Ich muss das. Auch Geschichteprüfung. Ich denke, die Informationen drinnen, viele Österreicher haben null Ahnung davon. Und dieser Test, es geht nicht mehr um die Sprache. Also wirklich, wo du siehst, es geht nicht um die Sprache. Es geht null darum, ob ich jetzt gut Deutsch kann oder nicht.
Wann hast du denn eigentlich angefangen zu schreiben?
Eigentlich, das ist eine sehr interessante Frage, weil eigentlich, ich sage immer, ich habe mit 16 angefangen zu schreiben, aber eigentlich habe ich richtig angefangen zu schreiben 2011, Mitte 2011. Mit 16 wollte ich schreiben. Ich wollte der Schriftsteller sein.
Ja.
Ich wollte der Dichter sein, der Poet. Ich wollte, und ich hab euch kurz davon erzählt, so Kaffee zu trinken und eine Zigarette zu rauchen, weil dieses Bild von einem Schriftsteller, der in einem Café sitzt und raucht und schreibt und seinen Kaffee trinkt. Aber ich habe nicht richtig gewusst, worüber ich schreibe. Und deshalb habe ich in dieser Zeit viel Liebe geschrieben, eher kindisch, weil ich mich auch diese Zeit verlieben wollte und mich halt in der Liebe wiederfinden wollte, sozusagen. Und generell war eigentlich da in dieser Zeit die Liebe, also diese Figur, eher diese Figur, mit der ich reflektiere. Weil ich keine Person in meinem Leben gerade habe, mit der ich rede und reflektieren kann. Später, 2011, war nicht mehr diese ich möchte schreiben, sondern ich muss es. Ich muss es. Das brennt so in meinem Herz. Ich weiß, ich teile vielleicht das mit niemandem. Niemand liest das. Ich schreibe nicht, um das zu veröffentlichen. Aber ich muss schreiben, weil das brennt in mir. Das kocht so in mir. Das muss raus. Und da habe ich eben, warum ich sage, eigentlich da habe ich angefangen, richtig zu schreiben, weil da habe ich angefangen, wirklich nachzudenken. Und nachzudenken hat angefangen, Fragen zu stellen. Mir gegenüber. Nicht einfach alles so zu nehmen, wie es war. Weil es war die Heimat. Ich dachte immer, meine Heimat ist Al-Assad. Überall in Syrien, wo man geht, egal von welcher Seite man Syrien betritt, gleich solche Sätze, die riesig geschrieben auf Hügel oder Berge oder Statuen oder so riesige Tafeln. Syrien, Al-Assad. Al-Assad ist ewig. Unsere ewige Führer, Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, der Vater davor. Und dann auf einmal stehst du da und sagst, doch, das ist nicht meine Heimat. Und dann zerstört alles, was du gelernt hast. Und dann beginnst du nachzudenken, Fragen zu stellen, was ist Freiheit? Du gehst auf der Straße und hörst Leute schreien, Freiheit. Und dafür wurden sie erschossen. Und sie gehen auf die Straße und rufen Freiheit und denkst, was ist diese Freiheit für sie? Sie ist so bereit zu zahlen, ihr Leben nämlich. Und dann eben, das war die Phase, wo ich halt richtig angefangen habe zu schreiben. Und das war eher viel reflektieren sozusagen. Und dann hat das richtig begleitet. Also da habe ich Syrien verlassen. Da habe ich in Syrien das erste Mal stand ich auf der Bühne irgendwo in einem Vorort vor Damaskus. Und das war anders. Es war irgendwo auf der Straße, ganz andere Situation, auf einer Höhenfläche. Und das war eine unglaubliche Aufregung, weil das war... Die Leute waren da, ich hatte eine Maske, eine Brille und eine Kappe, um mich zu verstecken. Ich wollte nicht auf der Bühne zu stehen, um mich zu zeigen und das Licht oder im Licht zu sein. Ich wollte mich doch verstecken, aber ich wollte nur das sagen, nur diese Stimme haben. Und es war aufregend. Aber aus einem einfachen Grund, weil die bewaffneten Männer zu sehen waren. Es hat geheißen, es konnte jederzeit sein, dass sie auf uns schießen. Und trotzdem habe ich geschrieben. Und später eben verlasse ich Syrien, war Libanon, Türkei. Und da war eine ganz völlig andere Situation, weil da arbeitete ich den ganzen Tag, 14, 15 Stunden am Tag, kommst nach Hause, total erschöpft. Und da habe ich immer versucht, nur ein paar Wörter zu schreiben, für mich. Mhm. Ich habe manchmal so ein paar Zeilen auf Facebook geteilt. Und wenn ich 5 Likes erhalten habe, war so diese Anerkennung. Ja. 5 Leute haben das gelesen. Ja. Aber ich wollte unbedingt schreiben. Mhm. Und ich habe alles Mögliche dazwischen gemacht, alle Berufe, von Maurer zu Installateur, zu Verkäufer, zu alles Mögliche, ja. Mhm. Bis ich heute eben zu diesem Zeitpunkt gekommen bin, wo ich halt das als Beruf ausüben kann. Und das ist halt wahnsinnig schön, nicht selbstverständlich und wahnsinnig zu schätzen. Ja. Ich kann davon leben.
Ja. In Österreich ist dann dieser Schritt über die Poetry Slam Bühnen gegangen, oder?
So hat das angefangen.
Ja. Und wie ist es dazu gekommen, dass du in Österreich auf die erste Bühne gegangen bist und geslammt hast?
Ich habe damals in dieser Zeit nach Möglichkeiten gesucht, wo ich auf der Bühne stehe, weil es war für mich eben, ich wollte Deutsch lernen, um auf Deutsch schreiben zu können, und dann habe ich da in dieser Phase so sehr naiv versucht, so Gedichte zu übersetzen, weil ich habe da eher mehr Gedichte geschrieben, wollte die übersetzen, und ich habe halt wörtlich übersetzt, und da kam was ganz was Neues, anderes, und ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wo ich auf Bühne stehe. Und dann irgendwann kam ich auf Poetry Slam durch irgendeinen Artikel in einer Zeitschrift oder ein Angebot für einen Workshop, glaube ich. Damals war mit Mario Tomic, ein Slammer, Poetry Slam auch in Graz. Und da war ich dort, da ja, hab nicht genau verstanden, was Poetry Slam heißt. Bühne, Text, hab gemacht, und da kam sehr gut an. Und obwohl ich damals auf der Bühne stand, ich habe Text gelesen mit einem Papier. Sicher, die anderen Teilnehmer haben das viel besser gemacht als ich damals. Mhm. Sie haben schönere Texte, bessere Texte, stärkere Texte, von Sprache her. Aber mein Text und ich war authentisch. Ich stand da auf der Bühne mit meinem Text, zitternd. Ich habe meinen Fehler, die ich damals gemacht habe, weil ich nicht wirklich Deutsch konnte. Und das kam sehr gut an, weil das so authentisch war und hat zu dieser Situation gepasst. Und habe gleich erkannt, das, was ich brauche, ist das Publikum. Weil ohne das Publikum ist das, was ich schreibe, bedeutet nichts. Khalil Gibran sagt, du brauchst die Zunge, also die Wahrheit sagt, und das Ohr, das die Wahrheit hört, mehr oder weniger. Und hier, ja, ich habe die Geschichte, ich will sie erzählen und brauche Leute. Und dann hat sich entwickelt, da konnte ich immer die Leute begeistern, das Publikum gewinnen. Und dann hat sich entwickelt irgendwie mit der Zeit, dass ich dann zu diesem Zeitpunkt kam, wo ich halt Angebot bekommen habe von einem Verlag. Und das war natürlich schön, weil ein Verlag hat sich bei mir gemeldet und habe ein Angebot bekommen, weil kurz davor habe ich ein paar so Verlage kontaktiert und ich habe gar keine Antwort bekommen. Weil, ja, so ein Surer, der lebt, ein Flüchtling, schreibt, total neu, fremd, alles irgendwie, aber ich habe mir getraut und wollte immer versuchen. Und habe also verschiedene Wege probiert, bis ich zu einem kam. Soll ich euch was Lustiges erzählen?
Bitte. Unbedingt.
Das verrate ich das erste Mal jetzt. Ich habe die Geschichte noch nie erzählt. Ich habe vor kurzem so Fotos sortiert in meinem Laptop, und da tauchten viele Fotos auf. Bei manchen habe ich geweint, bei manchen viel gelacht. Und da waren 2, 3 Fotos von Graz, weil ich 2016, Ende 2016, glaube ich, oder Anfang 2017, sehr spontan irgendwo auf Facebook gesehen habe, das Supertalent ist in Graz, im Schweizer Hotel, man kann sich anmelden. Ich bin einfach hingegangen. Ich habe mich angemeldet für das Superstar, diese Show. Und ich weiß, sehr naiv, ich so, ja, Bühne, ich denke, ich lese was. Ich bin nicht durchgekommen, aber es hat sich gelohnt, dass ich das versucht habe. Es war für mich, ich bin auf der Suche, ich will ein Publikum, ich will Leute erreichen, weil ich einen Text habe, ich was zu sagen. Und da habe ich verschiedene Wege gefunden, bis ich eben durch Poetry Slam dazu kam, dass ich dann Bücher schreiben kann oder dass ich gehört werde, dass ich diese Stimme bekommen habe. Und danach habe ich gesucht. Nach dieser Stimme sozusagen.
Schön.
Ja.
Wir sind sehr stolz, dass du das im Podcast das erste Mal erzählst.
Das ist total witzig, weil so eine Ehe hat, wo du niemandem davon erzählen willst. Das sind so lustige Bilder da. Ich stand so, ich habe Sakko angezogen, habe mich hübsch gemacht. Mhm. Aber ich bin nicht durchgekommen.
Das haben sie vielleicht noch bereut nachher.
Ja, vielleicht.
Wir haben vorher im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du an und für sich auch über die Lyrik zum Schreiben gekommen bist oder dass du auch Lyrik schreibst und du hast ja auch ein Lyrikband veröffentlicht. Lyrik habe ich in deinem Buch gelesen, in Syrien zumindest, damit kann man sich kein Kamel kaufen. In Österreich ist es auch eine sehr brotlose Kunst. Aber wie ist so dein Verhältnis zur Lyrik? Schreibst du noch Lyrik? Würdest du gern mehr veröffentlichen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist jetzt, also die Leute kennen mich eher durch das Buch Danke, wie Österreich meine Heimat wurde und mehr jetzt Sissi Sex und Samuel Knödel. Weil die einfach stärker präsentiert wurden, waren in den Medien, kamen so gut an und weil die Leute generell mehr Prosa lesen und als jetzt Lyrik. Und natürlich, dadurch kannst du nicht wirklich sagen, ich lebe durch Lyrik. Außer es gibt halt, das hat andere Bühnen, andere Publikum und eher dann, wenn man vielleicht wirklich sehr gut vernetzt und dann auf Tour geht und viele Lesungen hat und dann kann man ein bisschen davon leben. Aber für mich, jetzt wenn man mich persönlich fragt, welches Buch ist mein Lieblingsbuch, was mir hat am Herzen liegt, ist der Gedichtband, also auf der Reise in dazwischen. Weil das hat andere Qualität. Das ist, dadurch drücke ich mich anders aus. Das hat andere Ebene. Dort ist auch viel mehr Platz für den Leser, sich in dem Gedicht selber zu finden, sozusagen. Also ich schreibe, würde auch mehr schreiben, aber nicht unbedingt mit dieser Idee, weil ich dadurch jetzt Geld verdienen will. Weil jetzt mit dem Gedichtband war eine kleine Auflage und jetzt vor letzte Woche wollte ich noch Bücher bestellen und das war jetzt aus. Da sind noch mehr 10 Bücher, die gibt es nicht mehr, diese Bücher. Und das ist so, umso mehr das Besondere, weil die Leute, die das Buch gehabt haben, haben das Buch und sonst gibt es nicht mehr. Und es wird nicht nachgedruckt. Es ist nur eine Auflage, kleine sozusagen.
Etwas Besonderes quasi.
Oder? Ja, für mich auch so. So. Und jetzt versuche ich gerade, ich suche immer nach anderen Künstlern, so Musiker oder Leute, Tänzer, Tänzerinnen oder Sänger, Sängerinnen, weil ich versuche oder will versuchen, Gedichte zu verfilmen. Und Lyrik eben ein bisschen näher den Leuten zu bringen, cooler darzustellen, dass ich auch eher junge Leute mit dem auch ansprechen kann. Und jetzt ist der Versuch, da probiere ich mit verschieden. Das ist immer so, wenn ich Künstler begegne, hast du Lust, vielleicht machen wir was zusammen, schick halt den Gedichtband, liest die Texte und gib mir Rückmeldung, dass ich irgendwie einen Dialog zwischen Gesprochene, also Lyrik und Gesang und Musik mache. Tanz dazu, also das ist gerade beim Entstehen sozusagen. Da will ich zumindest ein paar Gedichte verfilmen.
Es mag vielleicht gerade ein bisschen klischeehaft sein, aber ich habe mit einer Bekannten, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, mit wem das war, darüber unterhalten, dass wir heute einen syrischen Autor in Graz besuchen fahren und sie so, ist er Lyriker? Und da habe ich mir gedacht, ist es irgendwie so in der Wahrnehmung so, dass Syrien oder der arabische Sprachraum viel, viel stärker mit Lyrik verbunden wird? Also wie kommt dir das vor? Welcher Stellenwert hat Lyrik in Österreich und in Syrien oder vielleicht Literatur ganz allgemein?
Früher ist es schon bekannt, also weißt du, Tausend eine Nacht und die Araber und die Poesie der Beduinen, das ist halt wahnsinnig schöne Poesie und das hat immer für die arabische Kultur wahnsinnig viel bedeutet. Und witzig zum Beispiel, dass eigentlich assoziiert, zum Beispiel gibt es der Vorurteil und mehr oder weniger, dass da zum Beispiel im arabischen Raum gibt es nicht viele Statuen und nicht so Wert auf diese Kunst, weil das ist Haram und von Religion. Und das stimmt nicht viel, weil eigentlich eher hat die Lyriker oder die Dichter wurden im Koran, in einer Sura erwähnt und nicht immer wirklich unbedingt positiv. Und trotzdem haben die Araber wahnsinnig viele Poesie geschrieben. Ja? Und das war ein Teil der Geschichte immer, Poesie sozusagen. Hat immer sein Wert immer mehr verloren sozusagen. Mhm. Es war immer anders, hat zum Beispiel Zeit gegeben im Mittelalter, wo er ja hat, das war Lyrik, das hat Dichter haben eine sehr hohe Stellung in der Gesellschaft. Ein Dichter zu sein hat, bedeutet sehr viel Geld auch, mhm. weil einfach sind hat bei irgendeinem Emir vorbeigegangen, haben ein Gedicht gelesen und die wurden reich beschenkt von diesen Herrscher sozusagen. Mhm. Heutzutage, es ist nicht viel anders als ja hier wie in Österreich. Mhm. Also eher, ja, man kann sein Brot nicht dadurch gewinnen. Mhm. Es ist halt nicht so angesehen oder hat nicht so Wert, wo man zum Beispiel sagt, ja, ich bin Dichter, da musst du den Leuten erklären, was dein Beruf ist, okay. wenn du das sagst. Und jetzt erlebe ich auch noch immer mit zum Beispiel Syrer, wenn ich halt welche kennenlerne, dann erzählt, ja, ich, ja, du bist auch neu in Österreich seit 6 Jahren, ja, ich auch, ja. Mhm. Und dann kommt immer diese Frage, was arbeitest du? Und ich sage dann, ich muss dann kurz überlegen, wie kann ich das beschreiben? Ich schreibe. Mhm. Dann wird gefragt, ja, was arbeite ich? Und ich sage, ja, ich schreibe, dadurch verdiene ich mein Geld. Die Poesie hat früher mal viel mehr bedeutet für die Araber als jetzt. Es hat Zeit dann gegeben, zum Beispiel, das hat lange Zeit gegeben, wo auch Lyrik eher hat für bestimmte Schicht der Gesellschaft bedeutet. Mhm. Gedacht ist sozusagen. Und dann hat zum Beispiel ein Dichter gegeben, das ist halt sehr wichtig in der neuen Kulturgeschichte, Nisar Kapani an der Maszena, der hat praktisch die Poesie für alle Leute zugänglich gemacht. Mhm. Er hat neue Sprache verwendet, einfache, die für alle zugänglich sind. Und zwar doch Lyrik, Poesie, aber zugänglich. Mhm. Nicht so verschlossen sozusagen. Und da, diese Figur zum Beispiel in Sakaban ist total, total wichtig, das ist total beliebt und leider musste er auch im Exil leben, in London. Weil
Zu Hause jetzt nicht.
Nein, er ist halt, als er gestorben ist, 2001, wurde hat seine Leiche nach Syrien geschickt und das war damals mehr oder weniger, nicht direkt, aber schon die erste Sammlung, Demonstration in Syrien seit langen, langen Jahren. Weil der Nisar Kapani hat auch damals ein Gedicht über den Hafez al-Assad, ehemaliger Präsident von Syrien, geschrieben und hat total, also sehr zynisch und sehr hat, verspottet eigentlich. Mhm. Und das Gedicht heißt Der Hahn. Mhm. Und er meint damit hat der Diktator, Der Hahn. Mhm. Ja, heutzutage eher hat Literatur hat nicht wirklich einen höheren Wert. Mhm. Früher zum Beispiel, jetzt wenn vor dem Irakkrieg, war der Spruch immer so, Ägypten hat geschrieben, Beirut hat ausgedruckt, Bagdad hat gelesen. Mhm. Weil in Irak, damals war in Bagdad wahnsinnig, ja, gelesen, Beirut ausgedruckt, weil dort hat mehr Freiheit, ja. Da kann man nur in Beirut ausdrucken, in Syrien geht nicht, in anderen Ländern. Und hat Ägypten war immer das Land auch der großen Literaren, richtig?
Literaten. Literaten. Ja. Und wo man es auch lesen durfte dann im Endeffekt, oder? Ja, Ägypten eventuell auch als das offenere.
Schon. Und im Verhältnis zu Syrien war eher Syrien immer eben jetzt seit 50 Jahren wahnsinnig, also geschlossen. Du kannst dir vorstellen, Facebook war schon lange verboten, bis 2011. Telefon so mit, also die alten Telefone, so mit Lasilke, mit einem, so Lasilke sagt man, oder?
Antenne.
Mit einer Antenne, das sogar war verboten, weil dadurch vielleicht könnte man auch so, ja, also es war wahnsinnig geschlossen. Also wie jetzt, wenn man hört von so Nordkorea. Mhm. Es wirklich so war in Syrien.
Abgekapselt.
Ja.
Du beschreibst ja auch in deinem Buch dass du eben auch während der Arbeit oder irgendwie im beruflichen Kontext geschrieben hast, als du warten musstest, bis Kundschaft kommt oder so, und du dann aber eigentlich versucht hast, das zu verbergen, weil du sonst unter den Generalverdacht gerätst, eine schöne Schrift zu haben, oder? Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was das bedeutet?
Schöne Schrift bedeutet in Syrien, wenn zum Beispiel wir zusammenreden und wir sagen, die Irene hat eine schöne Schrift. Mhm. Es hat bedeutet, pass auf, red nichts vor ihr. Weil das bedeutet, schöne Schrift zu haben, dass sie Berichte für Geheimdienst schreibt. Mhm. Und dass man ihr nicht vertrauen kann, weil sie das schreibt. Mhm. Und das hat schon lange Zeit gegeben und ist noch immer, wenn man Angst vor den anderen hat. Und das ist eben, was eine Diktatur oder was bedeutet, man sagt, eine Diktatur, in einem Diktatur aufzuwachsen. Man kann das sich gar nicht vorstellen. Man ist immer in Angst. Mhm. Man ist immer mit der Angst unterwegs irgendwie. Mhm. Man hat Angst vor den anderen, man hat Angst vor dem Bruder, vor dem eigenen Nachbarn, weil du weißt nicht, ob er schöne Schrift oder sie schöne Schrift hat und Berichte für den Geheimdienst schreibt. Also ich habe immer Angst, die Ohren haben, die Wände haben Ohren. Ja. Also
da finde ich so erstaunlich in deinem Buch, dass du an und für sich, du schreibst so leichthändig, es sind so humorvolle Anekdoten drinnen, es ist alles so fröhlich und schön, aber dennoch ist im Hintergrund, gerade mit diesem Beispiel von Irene gerade, ist in dieses Grauen, ist diese Folter, ist dieses Morden und ist dieses Regime in Syrien ganz einfach auch sehr, sehr präsent in deinem Werk. Wie gehst du damit um? Wie schaffst du es dennoch, so positive Texte zu verfassen, so einen humorvollen Umgang damit zu haben, aber dennoch nicht zu verschleiern, dass es da eine dunkle Seite gibt?
Das ist von zwei Sachen abhängig, glaube ich. Das ist mehr oder weniger mein Verständnis von einem Widerstand. Mhm. Ich leiste dadurch einen Widerstand auf eine andere Art und Ebene. Ich habe eben 2011 das erste Mal in meinem Leben bewusst den Widerstand kennengelernt oder ja, was ist das? Und ich habe für mich aber das selber definieren wollen, was Widerstand, was ich aber eben viel von dieser Bewegung in Syrien 2011 gelernt habe. Diese friedliche, das total absolute friedliche. Ich gehe auf der Straße ohne Leibal, stehe vor den Soldaten mit Blumen und sage, ich habe nichts anderes als die Stimme. Und sie schießen. Und am nächsten Tag bringen wir die Freunde zum Friedhof und wir machen das Gleiche. Mhm. Und immer dran zu bleiben, so diese Friedliche, ihr kriegt mich nicht hin. Und genau so durch meinen Text, natürlich schaffe ich, weil das ist mein Kampf, mehr oder weniger, also mein Widerstand. Mhm. Dadurch noch immer positiv, immer weiterzumachen, weil die wollte mich zerstören. Die wollte meine Stimme weg, sie wollte mich zerstören, etc., etc. Und ich mache es weiter. Und das ist nicht mehr als ein Kampf, mehr oder weniger, aber ich würde das nicht als Kampf benennen, eher als Widerstand. Das ist mein Widerstand, wo ich auch hier leisten kann, auf eine andere Art und Weise. Ich erzähle immer wieder zum Beispiel von einem Moment, wo ich auf dem Weg hierher war, nach Österreich oder nach Europa, und wir waren 5 Personen und einer musste in den Kofferraum, weil einer war zu viel. Niemand wollte das und ich war die Person, die nachgeben musste, weil damit die Reise weitergehen kann. Und ich stand ich lag im Kofferraum eng, Verzweiflung, Angst. Und in diesem Moment nahm ich mein Handy und schrieb ein Gedicht. Und dort konnte ich meinen Widerstand leisten. Das ist für mich auch ein Widerstand. Das andere, irgendwann musste ich lernen, es ist nicht nur wichtig, das, was ich sage, sondern auch genauso, wie ich es sage. Weil es ist wieder für die Stimme und das Ohr. Ich habe die Stimme und ich will das Ohr oder das Herz eigentlich gewinnen. Wie schaffe ich das? Da muss ich auch überlegen, wie ich das auch, was ich zu sagen habe, sage. Oder sagen sollte, um das dann anzukommen. Und dadurch eben schaffe ich, dass ich davon erzähle, aber nicht, wo dann der Zuhörer oder schließen will und will nicht mehr, weil das hat nur Trauer und das kennt man vom Nachrichten. Und das will ich nicht. Mhm. Ich will eine Geschichte erzählen. Es ist mir was aufgefallen, jetzt Lustiges, zu deiner vorletzten Frage, von der Freundin. Weil du hast gesagt, du hast erzählt und ein Syrer ist Lyriker. Oder
ja, ja, ja.
Und ich glaube, dass, weil das kennt auch von Araber, die Poesie der Liebe.
Ja.
Das ist immer so ein Araber, das ist so die Gedichte, das ist halt die Liebe. Und das stimmt, weil, aber das ist auch ein bisschen traurig. Zum Beispiel jetzt, wenn man Lieder hört, es ist immer Liebe. Was eh wahnsinnig schön. Gedichte, auch immer Liebe und immer wieder Liebe. Und das ist aber nicht immer ein, also was Positives, sondern hat zeigt was oder erzählt was, dass eben man nicht über anders schreiben konnte und durfte.
Aha, ja.
Und dann hat man über Liebe. Ja. Liebe. Und wenn man über was anderes schreiben wollte, dann hat man sich sehr verstecken müssen und hat die Metapher verwendet. Und das ist super interessant für mich da. Ja. Wie gehe ich mit der Metapher um? Ich habe immer mit viel Metapher geschrieben. Und hier brauche ich aber die Metapher nicht.
Ich gehe wieder zu einem bisschen zeitgenössischeren, politischeren Thema. Du engagierst dich nämlich in Österreich durchaus auch im Bereich der Identitätspolitik und bist eben aktiv, wenn es darum geht, die Situation von Geflüchteten etwa auf den griechischen Inseln sichtbar zu machen. Und in einem Kommentar für den Standard hast du geschrieben: Es geht nicht um ein paar Kinder, es geht um die Menschlichkeit, die Europa zu Europa macht. Was sagst du jetzt aktuell zur Debatte rund um diese Aufnahme von Geflüchteten in Europa und auch in Österreich? Und weißt du auch, inwieweit diese Lager oder diese Situation im arabischen Raum bekannt sind?
Von Griechenland? Das ist ein bisschen so, ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben kann, aber in den arabischen Räumen wird null darüber geredet, mehr oder weniger. Weil, ja, und das ist halt für mich so, macht mich so nachdenklich, weil ein Teil davon sind Araber, ein Teil sind Muslime. Also wenn ich jetzt so betrachte, und ich darf das so sagen, wo bleiben die Araber? Weißt du, sind halt irgendwie. Andererseits, es gibt auch andere Flüchtlingslager. Also jetzt denke ich, es gibt die allein für Syrer zum Beispiel, es gibt im Libanon die Lager, die in Jordanien, die Zaatari-Lager, in der Türkei. Und die Situation dort ist null besser als in Griechenland. Ja, also das, was man jetzt von Griechenland hört, erleben schon die Syrer schon mehrere Jahre schon. Wo man hat jeden Winter hört, ja, Leute sterben, Kinder, die Kinder haben also unglaublich wahnsinnig schlechte Bedingungen und das sind nicht 200, das sind richtig zigtausende von Leuten, ja, die unter diese Umstände leben müssen. Und jetzt aber, wenn ich auf Europa jetzt denke, weil das irgendwie mehr oder weniger auf europäische Boden basiert, dann frage ich das Erste, was ich mich frage, wo sind diese Werte? Und das ist absolut zynisch, wenn ich eine Politik betreibe, die eigentlich Angst verbreitet vor Fremden, die zu uns kommen werden und uns fressen und unsere Werte und unsere, also das verändern werden. Und aus Angst vor diesen Fremden ändere ich die Werte oder verzichte ich auf die Werte. Und dann es ist es absolut zynisch, weil diejenigen, die Angst davor schüren, tun sie dasselbe und ändern Europa und bringen Europa zu einem Europa, die wir alle nicht kennen oder vielleicht von der Geschichte. Und wir sollen schon aufpassen. Es geht nicht um die Kinder. Und deshalb sage ich immer, mein Großvater hat mir immer eine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, ich hoffe, ich kann sie so erzählen, wie mein Großvater das erzählt hat, aber er hat eine Geschichte von drei Schafen erzählt und hat gesagt, der Fuchs ist gekommen, die haben gerastet und der Fuchs ist gekommen und er war hungrig und hat gesagt, hat zwei Schafe die Weißen angesprochen, wenn ihr zulässt, dass ich den Schwarzen fresse, ich bin dann zart, ich gehe weg und ihr müsst keine Angst mehr haben. Und dann hat euer Leben und eure Ruhe und hat sie überreden können, bis sie hat das zugelassen haben. Einige Zeit später kam er wieder und spricht einem Schaf und sagte, ja, der andere Schaf, es schaut nicht so hübsch, fällt ein Ohr und Mhm. Ich bin es wieder so hungrig. Und wenn ich ihn fresse, du bist hübsch und du bist das Beste und ich will dich gar nicht fressen. Und wenn du zulässt und keinen Widerstand leistet, dann fresse ich nur den und du kannst dein Leben leben. Das war das Gleiche. Einige Zeit später kam wieder der Wuchs und er war nicht mehr schüchtern und betend, sondern richtig fordernd. Mhm. Und da hat nicht der Fuchs was gesagt, sondern der Schaf hat zu dem Fuchs gesagt, du hast mich gefressen, nämlich schon lange, mhm. nämlich damals, als du das schwarze Schaf gefressen hast. Mhm. Damals hast du mich wirklich gefressen, mhm. als ich zugelassen habe. Und dann denke ich, die Politik, die das außer Betracht lässt mhm. und mit Kindern der anderen sowas machen kann, denke, die können auch mit meinen Kindern was machen. Genau das Gleiche. Mhm. Weil nämlich es gibt immer Gründe und es wird immer Gründe, andere als andere zu bezeichnen und dadurch sie hat auszuschließen. Und dann die anderen zu überreden, wir. Mhm. Und wir passen auf uns auf und die anderen sind dafür. Also es ist traurig, dass noch immer die Situation sich nicht verbessert hat. Andererseits, das macht mich auch betroffen, dass doch hier ein Gespräch ist, ein Thema, mhm. dass man streitet, dass man darüber redet, dass in den Medien und in den arabischen Ländern gar nicht. Mhm. Dann denke ich, es ist ein bisschen zynisch, mhm. dass die Araber reden nicht darüber, obwohl ein großer Teil arabisch sind und muslimisch sind. Mhm. Also, dann, ja. Mhm.
Du gibst ja auch Kurse zum Thema Migration, Flucht, Heimat, Fremdsein für Schülerinnen und Schüler, glaube ich, hauptsächlich, oder? Wie vermittelst denn du diese Themen und welche Reaktionen bekommst du in den Kursen?
Ich vermittle das durch Kunst, durch Literatur. Mhm. Ich kann ihre Sprache sprechen. Mhm. Und das ist symbolisch gemeint und das war immer so für mich, ja, ich wollte die Österreicher ansprechen, da musste ich die Sprache lernen und hier jetzt die Jugendlichen, da muss ich auch ihre Sprache sprechen können und verstehen. Und das gelingt mir und das ist wahnsinnig interessant, weil das kommt immer so gut an und das macht, also das gibt mir so wahnsinnig Freude und Kraft, mhm. mehr zu machen. Und nämlich warum das mir gelingt, angeblich bin ich cool für sie, ich bin nicht viel älter als sie mhm. und ich lasse mich sehr öffnen mhm. und ich interessiere mich wahnsinnig für sie. Mhm. Ich stehe nicht vor denen und so alsjenige, der jetzt kommt und ihnen was sagt und belernt, sondern es ist, geht um auch ein Dialog, ein Gespräch mhm. miteinander. Mhm. Und ich, also sehr auf der gleichen Augenhöhe. Mhm. Und nicht gespielt, sondern richtig so gemeint. Mhm. Und sie spüren das und sind total dabei. Und es sind immer wieder so wahnsinnig berührende Rückmeldungen, wo ich denke, so, ich will mehr. Manchmal so, abgesehen von Rückmeldungen, die sie am Ende des Workshops geben oder schreiben, weil jeder bleibt anonym. Mhm. Ich möchte nicht, dass jetzt da dran kommt und sagt, ja, das war sehr gut. Jeder ist anonym, jeder schreibt mir eine Rückmeldung, die ich zu Hause lesen werde. Mhm. Da komme ich nach Hause und ja, es ist wahnsinnig schön. Das sind nicht Kinder, das sind 16, 17, 18, 14-Jährige. Und ich schreibe mir so wahnsinnig schöne so eine Sätze, berührende, wie das bei ihnen angekommen ist, was bei ihnen aufgelöst hat. Oder manchmal so Herzen. Mhm. Und manchmal, das ist das Schönste so, dass mich so ein Mädchen oder ein Bub oder er hat also 16, 15-Jährige kontaktiert und sagt, ja, du warst bei uns vor einem halben Jahr bei dieser Schule und erzählt mir, gibt mir so jetzt eine Rückmeldung, was das bei ihm ausgemacht hat mhm. und jetzt mhm. nach eineinhalb Jahren. Also, das kommt sehr gut an. Ich kann behaupten, dass ich das gut kann und das war auch wichtig für mich, das zu erkennen sozusagen, um dann zu sagen, ich will mehr mhm. in diesem Bereich machen. Mhm. Jetzt leider hat Gottes wegen Corona das Ganze nicht so möglich. Mhm. Ich hoffe aber, dass bald möglicher wird. Mhm. Genau, und das waren immer wieder halt Kooperationen mit anderen Vereinen, einmal mit Land Salzburg, und bin immer so froh für Möglichkeiten, wenn jetzt andere Vereine oder Leute, die eben tätig sind, die da aktiv sind, dass sie halt sich melden und dann wir halt irgendwie uns überlegen, was können wir zusammen auf den Beinen stellen. Mhm. Weil im Prinzip geht es darum, dass ich Leute erreiche.
Ja.
Und die Jugendlichen sind ein Teil davon.
Mhm. Gab es diese anderen Reaktionen oder gibt es diese anderen Reaktionen auch? Und zwar auf dein Buch, dass du Kritik mitbekommst, die da heißt, warum schreibt dieser Syrer oder genau er über die österreichische Kultur jetzt beispielsweise?
Ja, das habe ich mitbekommen.
Ja.
Ein paar Kommentare. Es ist witzig, weil genau, wie komme ich überhaupt darauf, die österreichische Seele zu beschreiben oder zu behaupten, dass ich nach 5 Jahren die österreichische Seele kenne oder erkenne. Und das ist ja wahnsinnig interessant, weil es sind Leute, die das Buch nicht gelesen haben. Mhm. Und es ist wahnsinnig interessant, weil dadurch so, ja, aber viele Österreicher, die noch nie in Syrien waren, behaupten auch, mich so gut zu kennen, obwohl sie null Erfahrungen mit mir gemacht haben, also mit einem Syrer sozusagen. Und sie haben Vorurteile etc. etc. Das ärgert mich nicht, ich lache, also ich kann sehr gut darüber lachen, weil im Prinzip, ich meine nie was Böses. Mhm. Also das ist generell mein Stil, auch wenn ich halt jetzt Kritik ausübe oder schreibe, das ist nie in Form einer Politik oder in Form das ist schlecht, das ist gut, sondern auf ganz andere Art und Weise und auf ganz andere Ebene. Also ich dann sage zu der Person, lies das Buch oder lass dir beschenkt von jemandem anderen. Also.
Ja. Sprache transportiert ganz viele Inhalte, die man als Sprachlernender oft nicht sofort in allen Nuancen versteht. Ab einem gewissen Zeitpunkt lernt man dann die Konnotationen mancher Wörter kennen, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht negativ klingen. Ein Beispiel dafür wäre das Wort Flüchtling. Wie ist es dir denn mit diesem Wort gegangen?
Mit dem Begriff Flüchtling?
Genau.
Das ist so eine wahnsinnig interessante Frage, die mir nicht wirklich gestellt wurde. Danke dafür. Es war für mich klar, es ist wahnsinnig interessant, viele Syrer haben ein Problem mit diesem Wort. Die wollen nicht der Flüchtling sein. Mhm. So, ich bin nicht Flüchtling. Oder zum Beispiel noch witziger ist, dass zum Beispiel so Gespräche unter Syrern zum Beispiel, sagt, ja, dann einer sagt, ja, ich bin gar nicht Flüchtling, ich bin mit dem Flugzeug hierher geflogen, weil ich will ablenken. Und das war für mich schnell klar, wenn ich von anderen erwarte, dass sie nicht oder kein Problem mit diesem Begriff haben, und ich selber habe ein Problem mit diesem Begriff. Und für mich, ehrlich gesagt, bedeutet das nichts. Also ist weder negativ noch positiv. Es beschreibt nur eine Situation. Ich musste fliehen. Und deshalb bin ich der Flüchtling. Und das bedeutet für dich ganz anders für mich als für eine dritte Person. Aber das ist dann nicht mein Thema, weil das ist dein Bild, das entspricht dein Bild, deine Wahrheit, deine Erfahrungen, aber das hat mit mir nichts zu tun, sozusagen. Und ich wollte generell aus diesem Begriff, weil mit dem Begriff wird immer was Negatives verbunden, Flüchtling, was Positives zu schaffen. Und ich stehe da jetzt und ich sage, kennst du mich nicht? Ich bin Flüchtling. Ich bin sehr berühmt. Bist du Zeitungen? Alle paar Tage komme ich in die Zeitung. Ein Flüchtling hat etwas gestohlen. Ein Flüchtling. Und es berührt mich selber, weil dieses Wort am Anfang war schon schlimm für mich, weil mit diesem Begriff habe ich das zweite Mal dieses Gefühl zu haben oder dieses Gefühl, meinen Namen zu verlieren. Weil in Syrien habe ich einmal meinen Namen verloren und ich war nur die 7. Und damals, als ich von einem Geheimdienst verhaftet wurde, durfte ich meinen Namen nicht verwenden. Ich war die Nummer 7. Und kam nach Österreich fliehend vor sowas und mein Name wurde wieder weggenommen und ich war nicht eben der Oma, sondern ich war nur mehr der Flüchtling. Und das war schon so dieses Gefühl wieder, meinen Namen zu verlieren. Ich war nur mehr der Flüchtling. Und es war schon natürlich was Negatives. Aber ich wollte eben was Positives daraus Schafe. Ich war der Flüchtling, ein unerwünschter Wesen. Flüchtling, sagst du, denkst du nicht ein Gesicht. Und jetzt stehe ich im Räume, auf Bühnen. Und ich bin der Einzige, der im Raum redet. Und die anderen hören zu. Und ich bin der Flüchtling und ich stehe da mit diesem Begriff. Und ich sage, ich bin der Flüchtling. Also ich wollte was Positives machen. Mhm. Deshalb habe ich also selber kein Problem mit dem Begriff. Mhm. Bitte schön. Ich werde es immer bleiben, der Flüchtling. Ich sage, wann hört auf, Flüchtling zu sein? Mhm. Ich werde nie hören.
Stimmt.
Aufhören. Also, aber je nachdem, wie man das betrachten will, was heißt also, dass man immer diskriminiert wird? Nein, nicht die Bedeutung, sondern... Ja. Es bleibt ein Teil von mir, weil das ist ein Teil meiner Biografie. Mhm. Und das ist halt nicht was Schlechtes.
Mhm. Cool. Und du nimmst da quasi die Kraft ganz einfach draus, das für dich neu zu beschreiben und neu mit Sinn zu belegen. Und das macht es eigentlich gefährlich, gell?
Ja, schon.
Für alle Leute, die damit Leute unterminieren wollen.
Schon. Aber generell, das ist mein Stil, ehrlich gesagt. Also auf persönlicher Ebene immer versuchen, aus was Negatives was Positives zu machen. Immer so, wie kann ich damit umgehen? Es ist auch die Situation, Flüchtling zu sein. Ich habe es selber nicht ausgesucht. Mhm. Auch wenn ich die Entscheidung getroffen habe, Syrien zu verlassen, aber aus bestimmten Gründen. Es war nicht wirklich eine Entscheidung, wo ich halt saß und sage, ja, jetzt fahre ich nach Österreich. Ja. Nicht, wie man von hier denkt. Mhm. Ja, ich fahre nächstes Jahr nach Urlaub. Mhm. Irgendwo nach Syrien vielleicht. Mhm. Also, deshalb ist es nicht was Negatives. Ja. Also, und ich wollte auf jeden Fall ein Gesicht geben.
Ja. Du hast bis jetzt vor allem autobiografisch geschrieben, außer in deinen lyrischen Werken, aber kannst du dir in Zukunft vorstellen, auch einmal eine fiktive Geschichte zu erfinden, einen fiktiven Roman zu schreiben?
Ja, schon. Schau, wenn du nach hinten schaust, da bin ich diese Figur. Ich habe hier ein Plakat aufgehängt, damit wir das klären. Und auf dem Plakat sind halt so was geschrieben, immer so im Kreise. Und es ist halt in der Mitte der Plakat ist eine Figur und das bin ich, Oma. Man merkt die Haare. Und hier steht auch ein Roman.
Ah.
Und das sind Ziele, also mehr oder weniger, oder was ich halt, Pläne, die ich halt machen will oder die ich in den nächsten Jahren, woran ich arbeite. Und das ist auch ein Roman. Ich bin manchmal so verrückt, ich habe immer wieder Ideen und manchmal denke ich so, vielleicht bin ich verrückt oder das macht keinen Sinn. Doch, ich will das nicht aus den Augen verlieren. Deshalb habe ich das super fest hier, dass ich immer wieder sehe.
Ja, die Sprachen, die Kulturen, ihre Menschen, auf den ersten Blick könnte man das als trennend bezeichnen, doch ich halte es anders. Für mich sind all diese Dinge Teil einer großen Klammer, die Gemeinsames heißt. Mit diesen Worten entlässt du die Leserinnen und Leser aus deinem Buch und wir möchten uns damit von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden und danken dir hiermit für dieses Gespräch und die Einladung, Oma.
Vielen, vielen Dank. Danke für euren Besuch.
In unserem Schwerpunkt zum Thema Sprache haben wir nun also erfahren, wie der Schaffensprozess eines Autors aussieht, dessen Muttersprache eine ganz andere ist. Omar hat uns teilhaben lassen an seinen Erfahrungen, die er mit der österreichischen Sprache und also auch mit der österreichischen Kultur gemacht hat. Wer bei den von ihm angesprochenen Küchenlesungen hellhörig geworden ist, den dürfen wir auf unsere Shownotes aufmerksam machen, denn hier findet ihr Omars E-Mail-Adresse, über die ihr euch schon jetzt anmelden könnt. Wir freuen uns, wenn ihr auch in unsere nächste Folge hineinhört. Wir gehen einen Schritt weiter und sprechen mit einer Autorin und Kulturschaffenden, deren Sprach- und Schreibbiografie sich von den bisherigen maßgeblich unterscheidet, die sich selbst aus dem Englischen übersetzt und einen anderen Blick, den aus dem angloamerikanischen Raum, auf den österreichischen Literaturbetrieb wirft. Wir sprechen mit ihr über die Möglichkeiten, aber auch die Restriktionen von multilingualer Literatur und darüber, warum Autorinnen bewusst oder gezwungen einen Sprachwechsel vollziehen. Abschließend möchten wir euch auch noch einladen, uns auf Facebook, Twitter oder Instagram zu folgen. Denn hier erfahrt ihr zahlreiche zusätzliche Infos rund um jene Menschen, mit denen wir gesprochen haben und zu jenen Themen, die wir behandeln. Wenn euch gefällt, was ihr bei uns hört, dann könnt ihr auf Buchfühlung über Steady auch finanziell unterstützen. Wir sagen Danke.